warnen.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 17 Uhr mit Kerstin Reinsch. Guten Tag. Trotz seiner angeschlagenen Gesundheit hat Papst Franziskus zum Osterfest persönlich den Segen Urbi et Orbi der Stadt und dem Erdkreis gespendet. Beim Ostergottesdienst auf dem Petersplatz in Rom hatte er sich zuvor von einem Kardinal vertreten lassen. Dieser verlas vor tausenden Gläubigen die Predigt, die Franziskus verfasst hatte. In der Osterbotschaft wurde unter anderem auf das Leiden der Menschen im Jemen und im Sudan aufmerksam gemacht. Außerdem wurden der Antisemitismus sowie die Kriege in Gaza und in der Ukraine kritisiert. Russland und die Ukraine werfen sich gegenseitig vor, die von Moskau einseitig verkündete Waffenruhe zu missachten. Der ukrainische Präsident Selenskyj sagte, die russische Armee wolle den Eindruck eines Waffenstillstands erwecken, versuche aber vereinzelt vorzurücken. Pascal Küpper.
Entweder habe Putin also nicht die volle Kontrolle über seine Armee oder Moskau sei nur an positiver Berichterstattung interessiert. Russland wiederum wirft der Ukraine vor, sich ebenfalls nicht an die Waffenruhe zu halten. Trotz der gegenseitigen Vorwürfe hat Selenskyj Putin nochmal angeboten, die ausgerufene kurze Waffenruhe um 30 Tage zu verlängern. Dieser Vorschlag liege weiter auf dem Tisch.
Das Ergebnis der Umfrage in der Berliner CDU zum Koalitionsvertrag ist da. Die Mitglieder gaben der Einigung mit CSU und SPD auf Bundesebene im Schnitt die Schulnote 3. Jeder zweite Teilnehmer hält die geplante schwarz-rote Koalition demnach für die vernünftigste Option, aber nur etwa jeder zehnte begrüßt sie ausdrücklich. Nach Angaben von CDU-Generalsekretärin Klein beteiligten sich gut 1400 der 12.500 Berliner Parteimitglieder. Auswirkungen hat die Umfrage nicht. Vor dem Hilton Hotel in Berlin-Mitte hat es am frühen Morgen eine Schießerei gegeben. Wie die Polizei dem RBB bestätigt hat, ist eine Person verletzt worden und kam in ein Krankenhaus. Den Schüssen soll ein Streit in einem Club vorausgegangen sein. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen schwerer Körperverletzung. Fußball-Zweitligist Hertha BSC hat mit einem Auswärtssieg in Ulm einen wichtigen Schritt zum Klassenerhalt geschafft. Die Berliner gewannen beim Tabellenvorletzten 3:2. Damit ist der direkte Abstieg aus der zweiten Liga nicht mehr möglich. Hertha kann aber noch auf den Relegationsplatz fallen. In der Bundesliga spielt gerade Augsburg gegen Eintracht Frankfurt und es steht 0:0. In der Handball-Bundesliga haben die Füchse Berlin den ersten Tabellenplatz gefestigt. Sie haben Hannover 37:33 geschlagen. Soweit die Nachrichten. Das Wetter. Bis zum Abend heiter oder sonnig und überall trocken. Zurzeit in Berlin-Buch 20 Grad und in Wittstock-Dosse 17. Morgen anfangs wolkig, im Verlauf häufiger Sonne. Örtlich Schauer, vereinzelt auch Gewitter bei 18 bis 22 Grad. Die Zeit 17.03 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mein Name ist Martin Spiller. Ich wünsche ein frohes Osterfest. Ostern, das ist das Fest der Auferstehung Jesu Christi, das höchste Fest der Christen. Auch deshalb hat Papst Franziskus darauf bestanden, trotz seiner angeschlagenen Gesundheit, heute bei der traditionellen Ostermesse in Rom den Menschen nahe zu sein. Und dann kreiste er eine gute Viertelstunde lang im offenen Papamobil über den Petersplatz. Tausende Menschen jubelten ihm zu. Zuvor hatte der Papst vom Balkon des Petersdoms aus den Christen in aller Welt frohe Ostern gewünscht. Lisa Weiß.
Der Jubel bei den vielen Gläubigen auf dem Petersplatz war groß. Papst Franziskus hat sich zur Osterbotschaft auf der Mittelloggia des Petersdoms gezeigt, den Menschen frohe Ostern gewünscht und den Segen Urbi et Orbi selbst gespendet mit einer verkürzten Segensformel. Das Sprechen fällt ihm immer noch schwer.
Benedicat vos omnipotens Deus Pater. Es Filius, es bist Sant. Amen.
Die Ostermesse musste ohne ihn stattfinden. Der 88-Jährige erholt sich noch von einer schweren Lungenentzündung. Der Papst hat aber die Osterbotschaft selbst vorbereitet, wenn auch nicht selbst gesprochen. In ihr hat er sich für Frieden und gegen ein allgemeines Wettrüsten ausgesprochen, für Religionsfreiheit, Gedanken- und Redefreiheit und Respekt vor der Meinung anderer. Er wünsche sich, dass wir wieder zum Vertrauen in unsere Mitmenschen zurückfinden, auch denen gegenüber, die aus fremden Ländern kämen und fremde Sitten, Lebensweisen oder Vorstellungen hätten, heißt es in der Osterbotschaft.
Ich wünschte, wir könnten wieder zurückfinden zu der Hoffnung, dass Frieden möglich ist. Vom Heiligen Grab in der Auferstehungskirche aus, wo Katholiken und Orthodoxe dieses Jahr am selben Tag Ostern feiern, möge das Licht des Friedens ausstrahlen über das gesamte Heilige Land und die ganze Welt.
Er sei den leidenden Christen in Palästina und Israel und dem gesamten israelischen und palästinensischen Volk nahe, so der Papst. Er denke an die Menschen in Krisengebieten wie im Libanon, in Syrien, in Jemen oder in vielen Ländern Afrikas und wünsche, dass der, so wörtlich, gepeinigten Ukraine das österliche Geschenk des Friedens zuteil werde.
Unsere Korrespondentin Lisa Weiß hat die Osterfeierlichkeiten in Rom zusammengefasst. Ja, dann schauen wir in die Ukraine. Ein kleines Geschenk sollte es für die in der Tat geben. Kein Frieden, aber immerhin ein Waffenstillstand für 30 Stunden. Das hatte Russland gestern angekündigt. Was daraus bislang geworden ist, fasst Stefanie Marker zusammen. Sie berichtet für das ARD-Studio Moskau.
Da gibt es natürlich, wenn Krieg herrscht, von beiden Seiten unterschiedliche Nachrichten. Also das russische Verteidigungsministerium, das wird zitiert von offiziellen russischen Medien, dass die ukrainische Seite nach Beginn der Waffenruhe die russischen Stellungen 444 Mal beschossen habe. Man konnte im ersten staatlichen Fernsehkanal auch aufsteigenden Rauch sehen. Das soll im Gebiet Donetsk gewesen sein. Man kann das schlecht verifizieren, weil man zeigte dort nur den Rauch und den blauen Himmel, aber nicht von wo der Rauch aufgestiegen ist. Das Verteidigungsministerium hat aber gesagt, das Russische, es gebe zivile Tote und Verletzte. Die Gegenseite, Kiew, Volodymyr Zelensky hat selbst auf X Stellung genommen. Er hat zusammengezählt einmal vom Beginn der Waffenruhe bis Mitternacht und dann nochmal bis 6 Uhr früh und kommt auf ungefähr die gleiche Zahl. Ich habe 446 zusammen addiert, Beschuss von russischer Seite. Er hat aber auch gesagt, in einigen Regionen spüre man eine Beruhigung der Lage. Man muss aber wissen, das hat die russische Seite wiederum auch zugegeben, vor Beginn der Waffenruhe habe sie nochmal stark angegriffen, über 90 ukrainische Stellungen, heißt es, vernichtet. Also insofern muss man sagen, dass die Bilanz natürlich erst einmal nicht so ausfällt, dass jetzt wirklich die Waffen schweigen, aber eine Beruhigung, die soll doch spürbar sein.
Also Beruhigung, aber kein Stillstand und das offenbar von beiden Seiten aus. Und zugleich rätseln ja alle, was für einen Hintergrund Putins Initiative überhaupt hat. Die kam ja doch eher überraschend und sie war auch nicht abgesprochen mit der ukrainischen Seite. Stefanie Markert vermutet einfach, dass Putin aus der diplomatischen Defensive herauskommen will.
Wir erinnern uns, er hatte ja das bedingungslose Waffenstillstandsabkommen, das die USA vermitteln wollten, abgelehnt. Und Präsident Trump und auch weitere Vertreter der US-Administration hatten ja in den letzten Tagen gesagt, wenn es keine Fortschritte gibt, dann werden wir uns möglicherweise aus diesen Friedensbemühungen herausziehen und die nicht weiter verfolgen. Also Moskau stand unter Druck, das ist vielleicht die eine Seite. Die andere Seite, das sagen Beobachter, auch der Generalstab Russlands hat gestern gesagt, man habe jetzt das Gebiet Kursk, wo ja die Ukraine den Krieg zurück auf die Seiten Russlands getragen hatte, zu 99,5% befreit. Und nun kann man diese Feuerpause natürlich nutzen, um die dort frei werdenden Kräfte vielleicht an andere Frontabschnitte zu verlegen. Das wäre also eine taktische Begründung gegenüber der strategischen, der diplomatischen.
Ja, daneben sieht unsere Korrespondentin aber auch eine klare Verbindung zum Osterfest.
Nicht umsonst haben sich beide Präsidenten mit Osterbotschaften an ihre Landsleute gewandt. Volodymyr Zelensky in ukrainischer Tracht hat die Einheit beschworen des ukrainischen Volkes und auch um Gottes Beistand gebeten, damit das Gute, das Böse besiege. Auch Putin sprach von der Einheit Russlands und beglückwünschte gerade auch die Soldaten zum Osterfest, bedankte sich bei der orthodoxen Kirche für die Unterstützung in dieser militärischen Spezialoperation, wie es ja in Russland heißt. Interessant fand ich aber, dass die orthodoxe Kirche, dass der Patriarch Kirill und auch führende Mönche im Hauptkloster Russlands in Sergiew Posad, wo ein ARD-Team auch drehen konnte, dass die jeweils diese Auferstehung von Jesus Christus verbunden haben mit dem dem Tag des Sieges. Sie sagen, erst überwindet Christus den Tod und dann wird Russland siegen. Und nicht von ungefähr sei doch der 9. Mai, das ist der Tag des Sieges nach dem Zweiten Weltkrieg, im Kalender gar nicht so fern von Ostern. Und das fand ich war eine interessante Verknüpfung.
Stefanie Markert über die Hintergründe der Osterwaffenruhe in der Ukraine. Wenn in Europa von illiberalen Demokratien die Rede ist, dann geht es meist um Ungarn, jedenfalls seit der Abwahl der PiS-Regierung in Polen. Dabei lohnt es auch mal einen Blick auf die Slowakei zu werfen. Seit anderthalb Jahren versucht der russlandfreundliche Premier Fico, die Slowakei nach ungarischem Vorbild umzubauen, mit einer Strafrechtsreform, Druck auf die Medien, mit politischer Einflussnahme in der Kultur. Nun soll es auch Nichtregierungsorganisationen an den Kragen gehen. Die will Robert Fico nicht nur stärker kontrollieren, ähnlich wie aktuell in Georgien. Er redet sogar davon, eine angebliche NGO-Herrschaft im Land zu beenden. Auf Druck der EU musste die Regierung zwar einige ihrer Pläne aufgeben, aber das reicht der proeuropäischen Opposition nicht. Sie spricht von einem russischen Gesetz und sie ruft zu Protesten auf.
Nein zum russischen Gesetz, rufen sie. Tausende sind vor das slowakische Parlament in der Hauptstadt Bratislava gezogen. Seit mehr als einem Jahr organisieren Kritiker von Premierminister Robert Fico immer wieder Massenproteste, zurzeit vor allem gegen ein geplantes NGO-Gesetz. Warum ist es ein russisches Gesetz, fragt der Moderator auf der Bühne. Weil es in dem Gesetz um Diskriminierung geht, um Schikanierung, darum nicht Regierungsorganisationen, Organisationen mundtot zu machen, der Zivilgesellschaft Angst einzujagen, das entspricht einem russischen Gesetz. Politische NGOs hat die slowakische Regierungskoalition aus links- und rechtsnationalen Kräften zu Feinden erklärt. Ähnlich wie kritische Medien oder die proeuropäische Opposition. Ein NGO-Gesetz hat die slowakische Nationalpartei unter Andrej Danko bereits im Wahlkampf versprochen. Nach außen hin wirken viele Vereine so, als ob sie wohltätig sind und Kindern helfen. Aber viele dieser Einrichtungen verschleiern nur, dass hier Geld abgeschöpft wird. Geld für Menschen, die sich politisch engagieren, die den Staat zersetzen. Wir wollen zwischen denen unterscheiden, die der Gesellschaft helfen, und denen, die geheime Agenten irgendeiner Macht sind. Laut dem ersten Gesetzentwurf im Herbst sollten sich alle NGOs mit Finanzmitteln aus dem Ausland als Organisationen mit ausländischer Unterstützung registrieren lassen. Ähnlich wie in Ungarn, kritisiert Ivan Korczok von der größten Oppositionspartei Progressive Slowakei.
Nachdem Fico im Bereich Justiz schon praktisch alles erreicht hat, was er wollte, Medien, also staatliches Fernsehen, jetzt kommt die Zivilgesellschaft. Er weiß, dass das größte Hindernis auf dem Weg zur illiberalen Demokratie des ungarischen Zuschnitts in der Slowakei ist die zivile Gesellschaft.
Die ist extrem aktiv. Und auch die EU hat aus dem ungarischen Fall gelernt. Ministerpräsident Viktor Orban musste sein NGO-Gesetz nach 4 Jahren zurückziehen. Brüssel hatte Fördergelder eingefroren. Bei der Slowakei intervenierte die EU-Kommission sofort. Im neuen Gesetzentwurf ist keine Rede mehr von Agenten, beschwichtigt Premier Fico. Das Gesetz hat nichts gemeinsam mit der russischen Gesetzgebung. Wir präzisieren lediglich die Kontrollmechanismen. Wir wollen wissen, wie die NGOs finanziert sind und wer ihnen Geld gibt. Diese Vorlage ist streng im Einklang mit EU-Regeln ausgearbeitet worden. Daran haben Beobachter Zweifel. Der Europarat hat auch das abgeschwächte Gesetz bereits kritisiert. Die EU-Kommission hat sich noch nicht geäußert.
Die Slowakei will gegen NGOs vorgehen. Das sorgt für Proteste. Das Geschehen beobachtet hat für uns Korrespondentin Marianne Allweis. Und jetzt wieder zurück zu Thomas Kroh.
RBB 24 Inforadio Sport mit der Fußball-Bundesliga.
Hallo Fußballfans, hallo Sportsfreunde. Bis 18 Uhr haben wir 2 Fußballspiele im Angebot und dazu Analysen unter anderem zum Topspiel in der Handball-Bundesliga, das die Füchse Berlin heute als Tabellenführer gegen Verfolger Hannover gewonnen haben. In Augsburg, da steht's nach 86 Minuten zwischen dem FCA und der Frankfurter Eintracht 0:0. Und in Dortmund, da hat sich das Westfalenstadion mit 81.000 Zuschauern gefüllt. Die warten auf den Anpfiff des Borussengipfels. Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach. Beide Mannschaften kämpfen um einen Platz im Europapokal. Im allergünstigsten Falle, vermute ich mal, wird es für Dortmund, das sich mit einem doch recht bemerkenswerten 3:1 gegen den FC Barcelona aus der Champions League verabschiedet hat, für einen Platz in der Conference League reichen, den drittklassigen Wettbewerb in Europa. Mönchengladbach steht etwas besser da. Aber jetzt geht's erstmal nach Augsburg zu Taufik Khalil.
Nächste große Chance, die Augsburger Angriff, rechte Seite, Philipp Tietz und jetzt Kevin Trapp. Größte Parade in diesem Spiel bisher. Alles an seinem Tor, knapp vorbei oder an den Pfosten, musste nicht wirklich halten. Aber jetzt wunderbarer Konter der Augsburger über die rechte Seite. Und dann ist Philipp Tietz da, zieht ab, schmeißt sich noch ein Frankfurter in den Schuss, kann aber nicht stören. Und dann taucht Kevin Trapp unten links ins Eck, macht sich ganz, ganz, ganz lang und zeigt mal, was er für ein großartiger Torwart ist. Größte Chance mit des FC Augsburg in den letzten 10, 15 Minuten. Spiel ist hier aber noch nicht zu Ende. Sind noch 2,5 Minuten auf der Uhr und es deutet sich an, eine Mannschaft hier möchte unbedingt diese 3 Punkte mitnehmen. Schauen wir mal, ob die Torhüter zu überwinden sind. Finn Dahmen bisher auch großartig. Die Augsburger schon wieder am Strafraum. Der Frankfurter Ecke von der rechten Seite nach links, dann zurück in die Mitte. Oh, Achtung, ganz schlechter Ball hinten. Der Augsburger von Onyeka direkt in den Fuß eines Frankfurters. Und da läuft der Konter durch die Mitte zentral. Rechts rüber, Ekitike im Strafraum. Ekitike ist da. Ekitike ans Außennetz, da kommst du gar nicht mehr mit. Ekitike, Ekitike, so viel wie der hier getan hat in dieser zweiten Hälfte. In der ersten war er gar nicht da. Jetzt geht die Fahne. Der Schiedsrichter ist nachträglich hoch, wäre dann abseits gewesen. Aber wieder ein Lebenszeichen der Frankfurter. Und ja, die Augsburger haben sie da ins Spiel gebracht. Also ich kann mir vorstellen, dass hier fast noch ein bisschen was passiert. 0:0.
Am Ende ein 37:33. Das klingt recht deutlich für eine Spitzenbegegnung im Handball, aber es war ein schweres Stück Arbeit am Ostersonntag für die Füchse Berlin gegen Hannover heute. Jens Christian Gußmann hat zugesehen.
So sehen Sieger aus. Das ist dieser Saison der Song, der den Fans der Füchse Berlin am meisten gefällt. Immer wieder können sie ihre Mannschaft nach Heimspielsiegen feiern. Genauso wie es auch an diesem Nachmittag der Fall ist. 37:33 gegen einen der schärfsten Verfolger in der Tabelle der Handball-Bundesliga. Die Füchse setzen sich gegen den Tabellendritten Hannover-Burgdorf durch. Man sah und man merkte den Gästen an, sie wollten alles. Es war ihre Chance nochmal ganz doll in den Meisterkampf einzugreifen und sie hatten den besseren Start, aber schon zur Halbzeit die Füchse vorne und in der zweiten Halbzeit gaben sie diese Führung auch nicht mehr ab, sondern im Gegenteil, sie bauten sie noch weiter aus. Bester Werfer bei ihnen, der Welthandballer Matthias Gitzel, 9 Tore. Bei den Gästen Renas Uschzins, der deutsche Nationalspieler, mit 7 Treffern erfolgreich. Die Füchse gewinnen mit 4 gegen Hannover.
Und liegen in der Tabelle mit Melsungen punktgleich an der Tabellenspitze. Melsungen hat eine Partie weniger bestritten und dann besonders gefährlich Titelverteidiger Magdeburg, der 3 Spiele weniger hat als die Füchse und bei 37:11 steht. Und um 19 Uhr beginnt dann das nächste Formel-1-Rennen in Saudi-Arabien.
Wenn um 19 Uhr die Ampeln auf grün schalten und der große Preis von Saudi-Arabien in der Formel 1 beginnt, dann steht Max Verstappen doch sehr überraschend auf Startplatz 1. Denn der Red Bull ist aktuell den beiden McLaren eigentlich unterlegen. Im Qualifying aber zeigte der Weltmeister sein Können. Pole Position für Max Verstappen, damit war nach dem letzten Rennen nicht zu rechnen. Auf Startplatz 2 steht Oscar Piastri im McLaren, dessen Teamkollege, der WM-führende Lando Norris, baute in der Qualifikation einen selbstverschuldeten Unfall, blieb zum Glück unverletzt. Von Startplatz 10 aus wird Norris versuchen, das Feld von hinten aufzurollen. Die beiden Mercedes starten den Grand Prix von den Rängen 3 und 5, Ferrari von 4 und 7. Spannend wird zu sehen sein, wie sich die Autos und Fahrer bei der großen Hitze auf der kompletten Renndistanz über 50 Runden schlagen.
Die Nachspielzeit läuft zwischen Augsburg und Frankfurt. 0:0 steht auf der Anzeigentafel, die da direkt über den vielen, vielen tausend Frankfurter Fans hängt, die heute Nachmittag am Ostersonntag nach Augsburg gekommen sind. Aber sie warten auf die Eier im Tornest. Die sind bisher noch nicht gefallen. Die hat bisher noch keiner gefunden. 3 Minuten gibt es obendrauf. Eine ist genau jetzt rum. Noch 2 Minuten Zeit. Und es ist in der zweiten Hälfte ein tolles, ein schnelles, ein spektakuläres Hin- und Herspiel gewesen. Leider eben bisher noch ohne Tor. Beide Mannschaften hätten die Möglichkeiten gehabt. Beide Torhüter haben sich ausgezeichnet. Trapp auf Frankfurter Damen, auf Augsburger Seite. Der Pfosten hat jeweils gerettet. Also da war mächtig was drin. Jetzt kommen die Frankfurter wieder. Sind in der Hälfte der Augsburger auf der rechten Seite. 15, 16, 18 Meter. Dann die Augsburger geklärt. Höhe, Mittellinie. Versuchen rauszukommen. Die Frankfurter setzen sich durch. Christensen will den Ball auf Ansgar Knauf durchstecken, der eine der besten Möglichkeiten im Spiel hatte. Seitdem der zur Pause gekommen ist, hat sich die ganze Statik des Frankfurter Spiels total verändert. Dino Toppmöller aus seiner Coaching-Zone muss aufpassen. Hat eine gelbe Karte gekriegt, weil er sich vorhin mal mächtig richtig aufgeregt hat. Ah, da kann er sich nicht mehr viel erlauben. Die Frankfurter wieder über Ekitike, der so beweglich ist am Strafraum, spielt über die rechte Seite raus. Ansgar Knauf, 6-7 Meter außerhalb des Strafraums, will den Ball durchstecken auf einen Mitspieler, aber dann an ihm vorbei. Christensen ist da nicht mitgelaufen, hat nicht mitgedacht. Missverständnis. Ja, die zweite Hälfte hat müde gemacht. In der ersten haben sie sich allerdings auch komplett geschont. Deswegen kann man darüber diskutieren, ob die Augsburger da vielleicht, wenn man über das ganze Spiel schaut, ein bisschen mehr verdient hätten als am Ende hier nur ein 0:0. Denn in der ersten Hälfte waren nur sie im Spiel. Trotzdem Frankfurt mit guten Möglichkeiten in der zweiten Hälfte. Philipp Tietz auf der linken Seite der Augsburger unterwegs, wird zu Fall gebracht in der Hälfte der Frankfurter. Spiel läuft trotzdem weiter. Die Frankfurter schlagen den Ball hoch und dann auf den Kopf von Larsen, der zu Kevin Trapp köpfelt. Der hat den Ball vor sich liegen. Die Nachspielzeit ist noch nicht ganz abgelaufen, wohl aber auf der Uhr des Schiedsrichters. Der sagt Florian Bartstübner, aus und Schluss, 0:0 trennen sich die Frankfurter Eintracht und der FC Augsburg. Ja, für beide Mannschaften ist das so ein Pünktchen im Schneckenrennen um die einen Champions League. Da sind sie ja im Moment dabei, die Frankfurter. Und die Augsburger haben jetzt 4 Punkte Rückstand als im Moment Tabellenneunter auf den 6. Platz. Das wäre die Conference League. Davon würden sie, glaube ich, im Moment träumen. Klassenerhalt haben sie. 0:0 zwischen Augsburg und Frankfurt.
Taufik Khalil aus dem Augsburger Stadion. Die Bayern an der Tabellenspitze mit 9 Punkten Vorsprung. Im Moment aber Leverkusen muss ja heute Abend noch antreten am Hamburger Millerntor beim FC St. Pauli. Bayern, Leverkusen, Eintracht Frankfurt und RB Leipzig, das wären Stand jetzt die Bundesliga-Vertreter in der kommenden Saison in der Champions League. Freiburg und Mainz im Europapokal. Union Berlin nach dem 4:4 gestern gegen Stuttgart gerettet. Der Abstieg ist kein Thema mehr. Und am Tabellenende stehen Heidenheim, Bochum und Kiel. Und wir schauen auf die zweite Liga, in der Hertha BSC im Grunde genommen auch für die nächste Zweitligasaison planen kann. Theoretisch könnte noch etwas schiefgehen, aber praktisch nicht mehr nach einem 3:2 in Ulm heute, Lars Becker.
Was für ein merkwürdiges Fußballspiel. Hertha liegt nach einer schwachen ersten Hälfte in Ulm 0:1 hinten, dreht die Partie direkt nach der Pause durch Reses Doppelpack, kassiert den Ausgleich und gewinnt durch Niederlechners Treffer kurz vor Schluss doch noch 3:2.
Ja, es war das erwartbar schwere Spiel. Der Platz war nicht der beste. Die Kulisse ist ja absolut Abstiegskampf. Die Zweikämpfe waren gallig. Wir kriegen im Konter das 1:0 gegen uns. Und dann läufst du der Musik hinterher und alles wird frenetisch gefeiert. Und dann musst du zurückkommen. Das ist uns sehr gut gelungen. Dann kam nochmal der Ausgleich. Wir kommen nochmal zurück und da können wir sehr stolz drauf sein.
Ohne den gelb gesperrten Spielmacher Ibo Maza, der erstmals in dieser Saison nicht in der Startformation stand, lief bei Fabian Rehse und Co. wenig zusammen. Fehlendes Tempo, leicht ausrechenbar. Ulm nutzte bereits nach 10 Minuten mit einem Konter die erste Gelegenheit zur Führung. In der Pause sorgte Trainer Stefan Leitl dann für die notwendigen Korrekturen.
Ich fand, es war ein ausgeglichenes Spiel. Ja. Die Ulmer waren gut im Spiel. Wir haben trotzdem ein, zwei Situationen, wo wir dort schon den Ausgleich hätten erzielen können. Für uns war wichtig, dass wir mehr Intensität im Spiel gegen den Ball bekommen. Die Mannschaft bereit war, gegen Widerstände anzukämpfen. Ein Comeback zu starten, speziell in der zweiten Hälfte, unfassbare Energie. Und bin super happy, dass es uns gelungen ist, hier zu gewinnen.
Furiose 5 Minuten nach dem Wechsel. 23 Sekunden nach Wiederanpfiff erzielt Rehse nach Ballgewinn des gerade eingewechselten Thorsteinsson den Ausgleich. Gechter setzt einen Kopfball an die Latte und Rehse schließt eine gute Kombination präzise zum 2:1 ab.
Gute Ballgewinne im Gegenpressing, direkt Umschaltsituation tief angeboten, in Abschlusssituationen gekommen und haben sie es mir natürlich leicht gemacht. Mein Team hat mir Top-Bälle gespielt und dafür bin ich da, dass ich dann im besten Fall die Bälle verwerte.
Hertha ließ sich auch vom Ausgleich nicht beirren und dann wurde der eingewechselte, über Wochen verhinderte Torjäger Florian Niederlechner im Anschluss an einen Freistoß zum Matchwinner.
Für mich freue ich mich natürlich auch, sehr lange Zeit jetzt gewesen, wo ich kein Tor mehr gemacht habe. Kommt genau hin, ich touchiere ihn perfekt, dass er dann lang hinten reinfällt. Ja, tut einem unheimlich gut, auch für die mitgereisten Fans, Ostersonntag.
Nach jetzt 5 Spielen ohne Niederlage und bemerkenswerten 13 Punkten steht der Klassenerhalt praktisch fest. Direkt absteigen kann Hertha nicht mehr und der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt jetzt sogar 11 Punkte bei nur noch 4 Spielen. Das war's.
Wir haben jetzt ein Heimspiel vor der Brust, da können wir alles klar machen und dann wollen wir in der Tabelle noch ein bisschen klettern.
Der Bericht von Lars Becker über das 3:2 von Hertha BSC in Ulm und damit schnell in den riesengroßen Fußballtempel nach Dortmund ins Westfalenstadion zu Armin Lehmann. Hallo Armin.
Ich grüße, hallo.
Ich habe es heute schon mehrmals erwähnt, der Borussen-Gipfel steht an, Dortmund gegen Mönchengladbach. Aber bitte erklär uns doch noch einmal, was da in der Champions League los war gegen den FC Barcelona. War Dortmund plötzlich so stark oder wollten die Katalanen einfach nicht wahrhaben, dass noch was schief gehen könnte nach dem 4:0 im Hinspiel?
Also ein bisschen was von beiden, wobei ich Letzteres eher mal so bei 10% ansiedeln würde. Also man hat nachher Barcelona schon angemerkt, die wollten eigentlich besser spielen, aber Dortmund hat sie nicht gelassen. Und wenn der BVB, der ja schon eine recht wunderliche Saison spielt, auch heute Schäfer wieder da als Reporter und fragt sich, na, welche Seite werden sie denn heute zeigen? Die Dortmunder haben überragend gespielt, sicher eins ihrer besten Spiele in dieser Saison gegen Barcelona und sie hätten diese, das muss man ja so sagen, Riesensensation nach dem 0:4 im Hinspiel wirklich um ein Haar packen können und werden eingezogen ins Halbfinale. Also es war schon eine herausragende Leistung und deshalb heute auch Dortmund exakt mit der Elf, die am Dienstag so stark gespielt hat.
Aber das muss doch alle Schwarz-Gelben rund um den Borsigplatz wahnsinnig machen. Da bist du in der Lage, gegen wahrscheinlich neben Arsenal London die derzeit beste europäische Mannschaft richtig aufzutrumpfen und hast in der Bundesliga mit solchen Schwierigkeiten zu kämpfen.
Ja, das macht die Fans auch wahnsinnig. Also wenn du mit denen sprichst, die sagen dir einfach, ich kann es nicht fassen, dass diese Mannschaft zwischendurch so schlechten Fußball spielt, so leicht Gegentore fängt, vorne die dicken Chancen versemmelt. Und dann plötzlich spielen die wieder wie ausgewechselt und spielen eben zum Beispiel einen Gegner wie den FC Barcelona oder auch am vergangenen Wochenende bei den Bayern richtig starke, richtig gute Spiele. Also in dieser Saison, es gibt ja diesen wunderschönen Film mit Tom Hanks in der Hauptrolle, das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen und du weißt nie, was du kriegst. Und das kann man dieses Jahr, glaube ich, auch eindeutig für Borussia Dortmund sagen.
Ja, sagt die Mutter von Forrest Gump. Eine so traurige Szene. Aber heute soll am Ostersonntag große Stimmung aufkommen im Westfalenstadion. Was sagt dein Bauchgefühl? Was passiert da heute in den nächsten 90, 95 Minuten?
Also zum einen haben wir 8000 Gladbacher da, die auch für eine Mega-Stimmung hier im Stadion sorgen. Noch lacht die Sonne über dem Himmel, aber es soll hier übelste Unwetter geben. Im Ruhrgebiet sind wir mal sehr gespannt, ob das vielleicht dann auch erst nach dem Anpfiff der Fall sein wird. Und mein Bauch sagt mir, weil ich die Gladbacher zuletzt zweimal auch habe sehen müssen, muss man fast schon sagen, nämlich auf St. Pauli und zu Hause gegen Freiburg, dass Dortmund das Ding heute locker gewinnen wird. Aber ich habe auch schon verdammt oft daneben gelegen.
Armin Lehmann, unser Reporter hier im RBB 24 Inforadio, heute am frühen Abend des Ostersonntag bei der Partie von Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach. Und dazu werden wir dann nach den Nachrichten, die kommen nämlich gleich mit Kerstin Reinsch, auch schon mal auf die letzte Partie dieses 30. Spieltages schauen. Heute Abend dann 19:30 am Millerntor der FC St. Pauli gegen Borussia Dortmund und wir analysieren nochmal den Auftritt der Füchse Berlin im Topspiel der Handball-Bundesliga gegen Hannover. Bis dahin.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
A10 nördlicher Berliner Ring Richtung Dreikaufland. In Höhe Birkenwerder gibt es Behinderungen nach einem Unfall. Die Auf- und Abfahrt wird zeitweise wegen Bergungsarbeiten gesperrt. A10 östlicher Berliner Ring Richtung Dreieck-Spreeau. Zwischen Rüdersdorf und Erkner ist die Autobahn nach einem Unfall gesperrt. Zurzeit Stau ab Hellersdorf. A10 westlicher Ring Richtung Dreieck-Havelland. Zwischen Vöben und Leest gab es einen Unfall auf der linken Spur. Vorsicht auf der A113 in Richtung Dresden. Zwischen Waltersdorfer Dreieck und Schönefelder Kreuz liegen Reifenteile auf der Fahrbahn. Stadtverkehr Berlin. Auf der A115 stadteinwärts dauert es etwa 10 Minuten länger zwischen Kleinmachen und Spanische Allee. Tiergarten und Mitte. Die Straße des 17. Juni und die Ebertstraße sind vor dem Brandenburger Tor bis zum Abend wegen einer Demonstration gesperrt. Friedenau, die Schmielianstraße ist zwischen Friedrich-Wilhelm-Platz und Kaisereiche wegen eines Straßenfestes bis morgen Abend voll gesperrt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 17.30 Uhr. Trotz seiner angeschlagenen Gesundheit hat Papst Franziskus zum Osterfest persönlich den Segen Urbi et Orbi der Stadt und dem Erdkreis gespendet. Beim Ostergottesdienst auf dem Petersplatz in Rom hat er sich zuvor von einem Kardinal vertreten lassen. Dieser verlas vor tausenden Gläubigen die Predigt, die Franziskus verfasst hatte. In der Osterbotschaft wurde unter anderem auf das Leiden der Menschen im Jemen und im Sudan aufmerksam gemacht. Außerdem wurden die Kriege in Gaza und in der Ukraine kritisiert. Russland und die Ukraine werfen sich gegenseitig vor, die von Moskau einseitig verkündete Waffenruhe zu missachten. Der ukrainische Präsident Selenskyj sagte, die russische Armee wolle den Eindruck eines Waffenstillstands erwecken, versuche aber vereinzelt vorzurücken. Es habe zahlreiche Fälle von Artilleriebeschuss gegeben. Von russischer Seite hieß es ebenfalls, dass die Ukraine die Feuerpause gebrochen hat. Gestern hatte der russische Präsident überraschend eine einseitige Waffenruhe ausgerufen. Sie soll heute Abend enden. Anhänger der Friedensbewegung haben heute ihre Ostermarschaktionen fortgesetzt. Nach Angaben der Veranstalter sprachen die regionalen Organisatoren von einer guten Beteiligung. Insgesamt fanden bisher über 100 Veranstaltungen statt. Die Teilnehmenden forderten die Ächtung und Abschaffung von Atomwaffen und Landminen, aber auch ein Ende des russischen Angriffskriegs in der Ukraine. Die Berliner CDU-Mitglieder haben über den Koalitionsvertrag der Union mit der SPD auf Bundesebene abgestimmt. Dabei gaben sie dem Vertrag die Schulnote 3. Generalsekretärin Klein erklärte, es hätten sich so viele Mitglieder wie noch nie beteiligt. Jürgen Buch, RBB 24.
Etwa 1400 CDU-Mitglieder haben bei der Online-Befragung mitgemacht, von 12.500 Mitgliedern insgesamt. Die Hälfte hält die geplante Koalition von Union und SPD für die vernünftigste Option, aber nur jeder Zehnte begrüßt sie ausdrücklich. 12 Fragen gab es insgesamt, eine wurde aber nicht gestellt, nämlich ob die Mitglieder dem Vertrag grundsätzlich zustimmen wollen oder ihn ablehnen. Die Ergebnisse der Befragung sind nicht bindend.
Fußballzweitligist Hertha BSC hat mit einem Auswärtssieg in Ulm einen wichtigen Schritt zum Klassenerhalt geschafft. Die Berliner gewannen beim Tabellenvorletzten 3:2. In der Bundesliga haben sich Augsburg und Eintracht Frankfurt 0:0 unentschieden getrennt. In der Handball-Bundesliga haben die Füchse Berlin den ersten Tabellenplatz gefestigt. Sie haben Hannover 37:33 geschlagen. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Abend heiter oder sonnig und überall trocken. Zurzeit in Berlin-Dahlem 19 Grad und in Senftenberg 23. Morgen Ostermontag anfangs wolkig, im Verlauf häufiger Sonne, örtlich Schauer, vereinzelt Gewitter bei 18 bis 22 Grad. Die Zeit 17.33 Uhr.
RBB 24 Inforadio Sport mit der Fußball-Bundesliga.
Weiter geht's mit Thomas Kroh am Mikrofon bis 18 Uhr erst einmal und der Partie in Dortmund. Die Borussia aus Dortmund gegen die Borussia aus Mönchengladbach vor 81.000 Zuschauern. Sie haben ja gehört vor den Nachrichten, was unser Reporter Armin Lehmann über die Verfassung der Schwarz-Gelben vom Borsigplatz erzählt hat, dass sich die Fans dort die Haare raufen, weil sie einerseits mit ansehen müssen, dass in der Bundesliga so wenig bis gar nichts geht, dass die Mannschaft möglicherweise am Ende dieser Saison nicht einmal einen Platz im Europapokal ergattert und dann aber bei den Bayern auftrumpft und dann auch anschließend auch noch gegen den FC Barcelona gewinnt. Also, auf geht's ins Westfalenstadion.
Die erste gelbe Karte in der hitzigen Anfangsphase hier in Dortmund für über 80.000 gegen den Gladbacher Joe Skelly. Die hat er sich auch verdient. Adeyemi hatte ihn quasi überlaufen und mit ausgestrecktem Arm und mit der Hand war er dann auch noch im Gesicht seines Gegenspielers. Und deshalb gab es gelb ganz früh schon in der zweiten Minute für Joe Skelly, den US-Boy und Defensivmann in der Gladbacher Viererkette. 0:0 steht es hier noch. Dortmund exakt mit der Mannschaft, die den FC Barcelona unter der Woche mal locker abgefertigt hat und um ein Haar die Sensation fertiggebracht hätte, kommt jetzt über die rechte Seite. Ganz schneller Angriff, wird nochmal abgefangen der Ball. Die Dortmunder schon am Strafraum, jetzt im Strafraum. Der Gladbacher Ball kommt reingeflankt und dann ist Omlin da. Der ist wieder im Tor, der Gladbacher genesen und es bleibt beim 0:0.
Die Heidenheimer haben gestern gegen die Bayern verloren und das will St. Pauli heute nutzen, auch wenn der Gegner Bayer Leverkusen heißt.
St. Paulis großes Ziel ist mittlerweile so nah. Abwehrspieler David Nemeth und Co. können schon bald den Klassenerhalt schaffen.
Wir sind extrem motiviert. Wir wollen sich nicht auf irgendwen anders verlassen, dass die das für uns machen. Deswegen wollen wir einfach jedes Spiel reinhauen und einfach selber die Punkte sammeln.
Das mit den Punkten sieht für St. Pauli doch echt gut aus. Der Vorsprung auf Heidenheim auf dem Relegationsplatz vor diesem Spieltag bereits 7 Punkte.
Da sind noch 5 Spiele übrig, da sind noch genug. 15 Punkte kann man noch machen. Das sind noch viele Punkte. Da ruht sich auf jeden Fall keiner drauf aus, auf diese 7 Punkte.
Nemeth und seine St. Paulianer fühlen sich bereit, zum ersten Mal in dieser Saison ein Top-Team wie Leverkusen zu schlagen. Warum auch nicht?
Bochum hat gegen Bayern gewonnen. Jede Mannschaft kann jetzt gefühlt gegen jeden gewinnen, weil es geht einfach um alles jetzt aktuell.
Für Leverkusen geht es noch darum, den Meistertitel zu verteidigen, auch wenn der Vorsprung der Bayern wohl zu groß ist. Leverkusens Bester ist zum Saisonendspurt wieder mit dabei. Erstmals seit seiner Sprunggelenksverletzung wird Florian Wirtz gegen St. Pauli wohl wieder in der Startelf stehen und rumwirbeln.
Klar, der hat unglaubliche Qualität, kann man eh nichts machen und da versuchen wir, wie gesagt, schon einfach den gemeinsam aufzuhalten. Klar, ist immer cool, wenn man gegen solche Spieler spielen kann.
St. Paulis größte Aufgabe allerdings, den eigenen Kapitän und Leistungsträger ersetzen. Jackson Irvine hat in dieser Saison jede Minute gespielt, fällt nun aber verletzt aus. Bitter für seinen Trainer Alexander Blessin.
Dzeko kann man so nicht 1:1 ersetzen, das ist klar. Geht voran, haut sich da überall rein, macht viele Meter, aber das müssen wir dann auf verschiedene Schultern wieder verteilen.
Breite Schultern und eine breite Brust helfen im Abstiegskampf.
Also ich glaube, dass wir die Qualität haben und man braucht natürlich auch gegen so eine Mannschaft einen guten Tag. Wenn wir da eine gute Performance abrufen können, dann können wir auch Punkte holen.
Osterhase, aufgepasst, Punkte statt Schokoladeneier. Das also ist an diesem Ostersonntag die heiße Ware für Alexander Blessin im Hamburger Millerntor-Stadion.
Soweit Ina Kast aus Hamburg und damit nach Dortmund zu Armin Lehmann.
Die Nummer 1 und die Nummer 2 der Schweiz. Sie sind heute hier im Tor in Dortmund. Beide Kapitäne ihrer jeweiligen Mannschaft und Gladbach kommt. 0:0 steht noch, Pass in die Mitte. Und die Schweizer Nummer 1, nämlich Gregor Kobel, packt sicher zu, genauso wie vor 2-3 Minuten auf der anderen Seite Jonas Omlin, wieder genesen, nachdem er ja ein paar Wochen ausgefallen war mit einer Muskelverletzung, steht er heute auch als Kapitän der Gladbacher wieder im Tor. Dortmund hat den Ball, Gladbach in einem relativ hohen, mutigen Pressing. Da die Dortmunder haben so ein paar kleine Probleme rauszukommen aus ihrem eigenen Strafraum. Jetzt der Pass erst einmal nach vorne gespielt, aber abgefangen zunächst von der Borussia. Und dann kommt Maxi Bayer. Der treibt jetzt mit schnellen Schritten den Ball über die rechte Seite nach vorne. Ist schon am rechten Strafraum. Ich will den Ball in die Mitte spielen. Rasselt dann erst einmal mit dem Gladbacher Ulrich zusammen. Hat den Ball aber immer noch. Geht jetzt vorbei an Ulrich. Da kommt die scharfe Hereingabe. Erstmal die Abwehr von Itakura, dem Gladbacher Abwehrchef. Und dann ist die ganze in grün gekleidete Borussia zur Stelle und kann die Situation zunächst bereinigen. Aber schon wieder Dortmund rein in den Strafraum. Schlechter Ball von Pascal Groß. Den konnte Maxi Bayer nicht mehr kriegen. Jonas Omlin, gerade eben haben wir noch von ihm gesprochen, dem Gladbacher Kapitän, kommt raus aus seinem 5-Meter-Raum und fängt ab. Also es geht ganz gut los. Beide Mannschaften schon so ein bisschen nervös. Ein paar Fehlpässe unnötiger Art auf beiden Seiten in dieser Anfangsphase. Wir sind in der 9. Minute. Noch keine Tore in Dortmund. 0:0.
Soweit Armin Lehmann aus dem Westfalenstadion und von dort geht's jetzt noch einmal in den Prenzlauer Berg nach Berlin in die Max-Schmeling-Halle nach der Partie der Handballfüchse gegen Hannover-Burgdorf. Jens-Christian Gußmann hat die Partie, diese Spitzenbegegnung aus der Handball-Bundesliga an diesem Spieltag heute hier live übertragen. Hallo, Herr Kollege.
Hallo Thomas, grüß dich und zwar aus mittlerweile dem Ü-Wagen, der auf so einer kleinen Anhöhe steckt und da kann ich auch in den Jahn-Sportpark reingucken und muss dir sagen, das erinnert so ein bisschen an den Krieg in der Ukraine, was ich da von den Abrissüberbleibseln noch sehen kann.
Ja, wahrscheinlich aus der Halle expediert von Manager Bob Hanning, weil der mit den Halbfüchsen jetzt den Sieg, das 37-33 gegen Hannover feiert. Was ist dieser Sieg wert?
Also bei den Füchsen selber hält man sich da sehr bedeckt. Ich komme ja auch gerade von der Pressekonferenz, dann hat nochmal Sportvorstand Stefan Kretschmer betont, ja, wir haben noch 7 Spiele. Aber, und dann Frage in die Runde, guck dir die 7 Gegner an, ist da irgendwie einer bei? Glaubst du irgendwie, du bist doch auch schon lange dabei, hatte dann da einen der Kollegen angesprochen, glaubst du, dass wir auch nur in irgendeiner Partie irgendwas geschenkt kriegen? Nein. Und der Vorsprung auf Hannover ist jetzt ein bisschen angewachsen, aber es gibt ja noch die anderen Rivalen, Melsungen, Magdeburg. Melsungen, gleiche Minuspunktzahl wie die Füchse. Magdeburg nur einen Minuspunkt mehr als die Berliner. Die haben noch ein paar Nachholspiele. Also wenn, die können auch alle noch rankommen. Also es ist nichts in Sack und Tüten. Aber man muss festhalten, A, es werden immer weniger Spiele. B, die Füchse haben ihre hervorragende Position als Tabellenführer gefestigt. Und C, die Hürden, die man zu nehmen hat, werden auch immer kleiner zum Saisonende hin. Die schwersten Auswärtsspiele hat man alle hinter sich. Es sind noch genug herausfordernde Aufgaben, die da auf sie warten, aber die sind alle machbar. Nichtsdestotrotz, neulich in Erlangen, das schien auch eine machbare Aufgabe zu sein, da haben sie einen Punkt liegen gelassen, Punkt.
Das schwerste Spiel dann in der Bundesliga, das noch aussteht, dann am 29. Mai in eigener Halle um 20 Uhr. Das müsste ein Donnerstag sein gegen den Tabellenzweiten Melsungen, also den jetzigen Tabellenzweiten. Das kann sich bis dahin dann doch schon wieder geändert haben. So, wie schwer wiegt jetzt die Tatsache, dass die Füchse Berlin noch in der Champions League gefordert sind?
Ich glaube, das wirkt nicht mehr so schwer, denn du hast nur noch, in Anführungsstrichen, nur noch 2 Extraspiele, nämlich diese Viertelfinalbegegnungen hin und zurück gegen Aarhus. Und dann, wenn man diese bestehen sollte, dann wäre man beim Final Four der Champions League dabei. Das ist aber erst Mitte Juni, das heißt nach Abschluss der Handball-Bundesliga-Saison. Also Einfluss auf die Handball-Bundesliga-Saison könnte maximal noch das Viertelfinale haben. Und um dieses Viertelfinale rum hat man sich den Spielplan auch so ein bisschen entlastet, indem man zum Beispiel das Spiel beim THW Kiel schon vorgezogen hat und in der vergangenen Woche ja schon ausgetragen hat. Also von daher, nö, ich glaube, das ist nicht so. Das ist machbar, das ist machbar.
Und nun zum Personal. Das ist ja gerade bei diesen Sportarten, in denen die Spiele wirklich im Dreitagesrhythmus anstehen, oftmals ein Thema. Nicht nur bei den Basketballern von Alba Berlin, sondern eben auch hier in dieser Handballsituation bei den Füchsen. Wie sieht's da aus?
Ja, man hat den einen oder anderen Verletzten, also zum Beispiel Fabi Wiede fehlt ihnen extrem. Der ist nicht immer unbedingt Erstaufstellung bei den oder Erstbesetzung bei den Füchsen, aber er ist ganz, ganz wichtiger Bestandteil. Beim Basketball würde man von der Rotation sprechen. Also wenn da Spieler von der Bank kommen, die Spieler in der ersten 7 dann mal entlasten sollen. So einer fehlt erheblich. Dann hat heute der eine Linksaußen gefehlt, Manuel Strelek, Tim Freihöfer aus einer letzten Verletzung zurückgekommen. Also die kommen langsam zurück, aber sie müssen gesund bleiben. Das ist ganz wichtig. Dann geht was.
Jens Christian Gußmann über die Füchse Berlin, den Tabellenführer der Handball-Bundesliga nach dem Sieg heute gegen Hannover. Und jetzt ist es an der Zeit, wieder nach Dortmund zu schalten.
Die Gladbacher durchaus hier im Willen, auch nach vorne zu spielen. Man gerade eben mal mit Tim Kleinitz im Strafraum, aber jetzt kommt wieder Dortmund. 0-0 immer noch der Spielstand. Ein Ex-Gladbacher, Benze Baini, geht da rein in den Strafraum, nimmt dann Adeyemi mit. Der legt zurück und da ist keiner. Zumindest keiner in Schwarz und Gelb, sondern nur einer in Knatschgrün. Und das war Lukas Ulrich, der da klären konnte, aber nicht weit genug. Aussicht der Gladbacher. Dortmund bleibt am Drücker. Wie gesagt, noch keine Tore. Beide Mannschaften aber sehr offensiv stark. Beide mit dem Zug nach vorne. Jetzt wieder über Benze Baini, die Dortmunder. Doppelpassversuch im Strafraum, aber die Gladbacher sind erstmal wieder dazwischen. Wie gesagt, beide spielen sie nach vorne. Gladbach befreit sich jetzt im Augenblick nicht so wirklich gut. Noch der Spielstand 0-0.
Sollten Sie die Osterfeierlichkeiten vom Geschehen in der Bundesliga abgelenkt haben, nun, dann sei Ihnen gesagt, dass Sie Historisches verpasst haben. Denn was sich gestern im Stadion an der Alten Försterei abgespielt hat, das hat es zuvor noch nicht gegeben. Zumindest nicht in einer ersten Hälfte eines Bundesligaspiels. Der erste FC Union gegen den VfB Stuttgart. 8 Treffer, 4:4. Tabea Kunze.
Union-Kapitän Christopher Trimmel hat mit 38 Jahren viel erlebt. Vom Aufstieg bis zur Champions League mit dem ersten FC Union. Doch dieses 4:4 gegen den VfB Stuttgart machte auch den Captain sprachlos.
Nee, das kann man auch gar nicht erklären. Dinge waren einfach drin und die Torhüter haben sich dann auch natürlich angeguckt und gesagt, was ist da los? Aber wie gesagt, es passiert. Irgendwie bin ich froh, sowas auch mal erlebt zu haben, aber ich brauche es kein zweites Mal.
Trimmel selbst leitete mit seinen Standards die 2:0-Führung für Union ein. Illich und Leit waren die Torschützen. Doch Stuttgart glich aus, ehe Querfeld aus 35 Metern in den Winkel traf. Das 4:4 erzielte Illich in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit.
Ja, irgendwie gefühlt alle 5 Minuten fällt ein Ding rein. Ja, man schaut sich halt natürlich ratlos an, aber wir haben spezielle Trainer die richtigen Worte gefunden.
Welche Worte das genau waren, erklärte Steffen Baumgart nach dem Abpfiff so.
Dass es auf einer Art Spaß macht und auch ein geiles Fußballspiel ist und auf der anderen Art schon geguckt werden muss, dass wir dann wirklich auch den Job wirklich machen, der dann wieder wichtig ist. Wir haben die Jungs auch gemacht und deswegen das Gute bei den Jungs ist einfach, dass sie weitermachen, dass sie dranbleiben und das ist dann immer das Wichtigste und dann kann man so ein Spiel gegen eine sehr, sehr gute Stuttgarter Mannschaft dann halt auch mal mit einem Punkt beenden.
So wurde es ein denkwürdiges 200. Bundesligaspiel für den ersten FC Union. Historisch, weil noch nie in der Fußball-Bundesliga 8 Tore in der ersten Halbzeit fielen und erfolgreich, weil die Eisernen damit vorzeitig den Klassenerhalt in der Bundesliga perfekt gemacht haben.
Jetzt freuen wir uns über eine Serie, aber wir wissen ja schon, dass der Weg steinig war. Jetzt haben wir aber einen Abschluss gefunden im ersten. Das heißt, wir haben das, was wir als Hauptziel hatten, den Klassenerhalt, haben wir erreicht. Ich glaube, das ist wichtig. Es ist wichtig für den Verein, ist wichtig für die Weiterentwicklung, ist wichtig für die Planung.
Doch vor der Planung kam erstmal das Feiern. Minutenlang mit den Fans im Stadion und später mit einer Kiste Bier in der Kabine.
Ja, natürlich, das müssen wir feiern. Also das ist ja nichts Selbstverständliches, sondern das ist harte Arbeit. Und wenn man die letzten 6 Wochen sieht von uns, wie wir gearbeitet haben, dann haben wir uns das natürlich verdient, weil die Resultate auch gestimmt haben.
Kapitän Christopher Trimmel bleibt mit seinen Unionern das 6. Spiel in Folge ungeschlagen. Nach Unentschieden gegen Spitzenreiter FC Bayern München und Meister Bayer Leverkusen kann auch Vizemeister Stuttgart die Eisernen nicht besiegen.
Soweit der Bericht von Tabea Kunze. Und wenn wir in die Abstiegszone schauen, dann haben dort die schlechtesten Karten der erste FC Heidenheim, Bochum und der Tabellenletzte Kiel. Der FC St. Pauli könnte sich heute fast schon aus diesem Kampf ebenfalls verabschieden. Aber das wird schwer gegen Leverkusen. Und damit zurück nach Dortmund.
Karim Adeyemi, der muss aufpassen, dass er nicht irgendwann mal gleich eine gelbe Karte sieht. Ist ja schon 2-mal hingefallen, ohne dass der Gegner ihn wirklich berührt oder ernsthaft berührt hätte. Gerade eben wollte er einen Elfmeter rausholen. Jetzt sieht er aber, wie Dortmund erstmal wieder kommt, aber dann den Ball verliert. Kontermöglichkeit für Borussia Mönchengladbach. Allerdings viele Schwarz-Gelbe hinterm Ball. Und der Pass auf Tim Kleindienst wäre eh so gewesen, dass Kleindienst wohl im Abseits gewesen wäre. Wird aber auch abgefangen von Niklas Süle. Dortmund jetzt so schon mit einem leichten Übergewicht. Immer noch 0:0. Aber der BVB mit deutlich mehr Ballbesitz. Ohne dass sie die ganz zwingenden Chancen bisher hätten. Die Gladbacher verteidigen das bislang sehr engmaschig, sehr gut da hinten mit ihrer Viererkette, die dann auch schnell mal zu einer Fünfer-, Sechserkette wird, wenn die Dortmunder wie jetzt zum Beispiel mit allen Feldspielern tief in der gegnerischen Hälfte sind. Niklas Süle, der guckt jetzt mal. Da fehlt ihnen natürlich so einer wie Schlotterbeck, der mal so einen langen Diagonalball spielen kann aus dem linken Halbfeld heraus. Aber trotzdem kommen sie nach vorne über Pascal Groß. Der spielt auf Adeyemi, der schießt vorbei. Das war eine gute Chance. Pass von der rechten Seite. Pascal Groß spielt zurück in Richtung Elfmeterpunkt. So ein bisschen noch nach rechts versetzt. Karim Adeyemi nimmt den Ball direkt mit dem rechten Fuß und haut ihn aber dann doch so 2 Meter, anderthalb 2 Meter am linken Torpfosten vorbei. Dennoch erste wirklich gute Chance für Borussia Dortmund. Das erste Tor fehlt immer noch. Aktuell hier immer noch 0:0.
In der Hand, nee, nicht in der Handball, in der In der Basketball-Bundesliga hat heute ein offensichtlich etwas müder Spitzenreiter Bayern München in Hamburg verloren, 70-74. Und in 11 Minuten beginnt dann in der Uber-Arena in Berlin-Friedrichshain die Partie von Alba Berlin gegen die Skyliners Frankfurt. Und mit dabei dann unser Reporter Guido Ringel. Hallo Guido.
Grüße, hallo.
Oh, aber den müssen wir ein bisschen lauter kriegen, den Herrn Ringel, was jetzt schon geschehen ist. Danke hallo, in die hallo, Regie. Hallo. Guido, Folgendes. Ja. Alba Berlin hat eine katastrophale Bundesliga-Saison gespielt, sich jetzt aber auf den 10. Platz vorgearbeitet. Wofür reicht das dann am Ende?
Das ist die große Frage. Es sind ja noch ein paar Spieltage, wenn auch nur noch wenige. Die Hauptrunde ist noch nicht beendet. Momentan endlich, werden Sie sagen, Platz 10. Sie waren lange Zeit dahinter und dieser Platz 10 Berechtigkeit für die Teilnahme an den sogenannten Play-Ins. Also die Plätze 6 bis 10 machen dann noch 2 Teams unter sich aus, damit es dann in die Play-Offs geht. Das sind ja normalerweise die besten 8. Also 8 Mannschaften werden gesucht, die dann um den deutschen Meistertitel spielen. Und Alba Berlin will natürlich mit seiner Vergangenheit mindestens dabei sein und da dann gegebenenfalls auch eine Rolle spielen, eine bessere Rolle als in vielen Spielen in dieser Saison in der Hauptrunde. Also es sind noch viele Fragezeichen, aber dass sie jetzt erstmal zuletzt positiv auf sich aufmerksam machen konnten, ist bemerkenswert und sollte auch hier für dieses Spiel gegen Frankfurt heute entsprechend Auftritt geben.
Gegen den Tabellenvorletzten, wie oder wo liegen da die Schwierigkeiten, die möglichen?
Ja, Frankfurt ist jetzt hat keine Chance mehr auf die Play-Ins, steigt aber auch nicht mehr ab. Und seit das beides feststeht, spielen die richtig gut. Haben also 2 von 3 Spielen zuletzt gewonnen und diese eine Niederlage nur knapp nach Verlängerung kassiert. Also sind irgendwie so ein bisschen von allen Lasten befreit und haben Lust am Basketballspielen. Und das könnte den Albatrossen schon noch einmal ein bisschen Schwierigkeiten bereiten, zumal die Berliner ja nun wirklich weit davon entfernt sind, ewig hier konstant zu spielen innerhalb dieser Saison. Da gab es viele Höhen und Tiefen. Wenn sie jetzt zum Ende der Hauptrunde einen gewissen Rhythmus entwickeln, umso besser. Aber von einer Selbstverständlichkeit kann man da jetzt erstmal nicht ausgehen.
Was bei Alba Berlin nicht selbstverständlich ist, ist, dass der Trainer während einer Saison ausgetauscht wird. Das war in dieser Spielzeit allerdings der Fall. Was hat dieser Trainerwechsel deiner Meinung nach gebracht?
Naja, wenn man unter dem neuen Trainer dann 3 Siege in Folge feiert in der Bundesliga unter Pedro Caiz, dann ist das ein Hinweis darauf, dass dieser berühmte Impuls, den man ja auch bei vielen Fußballmannschaften immer erhofft, durch den Wechsel eines Trainers hier tatsächlich Einzug gehalten hat. Mit anderen Worten, Alba Berlin hat sich ein bisschen zusammengerauft, hat sich auch zusammengefunden, spielt ein bisschen, wie ich es eben schon gesagt habe, rhythmischer. Und das kann jetzt in der Schlussphase dieser Hauptrunde nur helfen, damit es dann mindestens die Play-Ins werden und man um den Titel des deutschen Meisters dann eben doch noch irgendwie ein Wörtchen mitreden kann.
Alba Berlin gegen die Skyliners Frankfurt. Anwurf um 18 Uhr und wir hier im RBB 24 Inforadio werden davon live berichten.
Immer noch keine Tore im Borussenduell. Die eine Borussia, die schwarz-gelbe, mittlerweile schon überlegen, aber bis auf eine richtig gute Chance für Karim Adeyemi mit einer Direktabnahme im Strafraum, der aber dann trotzdem sehr deutlich dieser Schuss am Tor vorbeiging, verteidigt Gladbach das gut. Spielt allerdings mittlerweile im Gegensatz zur Anfangsphase, wir sind in der 23. Minute, nur noch selten wirklich kontrolliert nach vorne. Gregor Kobel, der Kapitän des BVB, hat jetzt doch einen relativ ruhigen Nachmittag. Hin und an mal so vor dem eigenen Strafraum, weiten Ball abfangen. Das ist eigentlich schon alles, was er machen muss. Und auf der anderen Seite haben die Dortmunder zwar optisch eine klare Überlegenheit, aber so richtig ausnutzen können sie das nicht. Also ausnutzen heißt in Torchancen und idealerweise aus Dortmunder Sicht in Tore ummünzen. Noch sind auch die 8000 mitgereisten Gladbach-Fans bester Stimmung. Sind ja so roundabout 100 Kilometer, die beiden Städte auseinander sind. Und Gladbach kommt jetzt mal über Ulrich auf der linken Seite. Ah, die Flanke, die ist nicht gut, wird abgeblockt und dann müssen sie hintenrum nochmal neu aufbauen. Aber mal wieder eine Phase, in der die ganzen grün gekleideten Gladbacher das offensiv auch gut machen. Itakura, der hat sich jetzt mal vorne eingeschaltet, kriegt den Doppelpass und ist völlig frei vom Tor und schießt Tor! Tor für Gladbach! Itakura, der Innenverteidiger, mit einem irren Solo. Dann spielt er den kurzen Doppelpass mit Tim Kleindienst und ist plötzlich völlig frei vor Gregor Kobel und netzt das Ding ein. Und Gladbach geht hier mit 1-0 in Führung.
Gut geplant, diese Sendung. Armin Lehmann aus dem Westfalenstadion. Deutschlands bester Tennisprofi Alexander Zverev, der macht sich mit seinem manchmal doch etwas kapriziösen Verhalten nicht immer und überall Freunde. Aber heute wurde er an seinem Geburtstag nach dem Finale des ATP-Turniers in München von tausenden Zuschauern gefeiert. Florian Hecht.
Was für eine Geburtstagsparty. 6000 Zuschauer waren gekommen, sangen und jubelten dem Geburtstagskind zu. Alexander Zverev, 28 Jahre alt geworden, machte sich aber das größte Geschenk selber. Die deutsche Nummer 1 gewinnt das Finale von München gegen Ben Sherton und brauchte gerade mal 1 Stunde 11 Minuten. Dann durfte er mit seinem gesamten Team endlich wieder einen Erfolg feiern.
Es waren ein paar schwere Monate für uns, haben nicht sonderlich viel gewonnen, aber wir gehen durch Höhen und Tiefen zusammen. Wir haben die größten Turniere der Welt gewonnen. Wir haben die bittersten Niederlagen zusammen gehabt. Deswegen ist es immer schön, so einen Pokal zusammen mit nach Hause zu nehmen.
Zverev vom ersten Ball an dominant, machte das Break zum 1-0, dann noch einmal dem US-Amerikaner den Aufschlag abgenommen zum 5-2 und den Satz geholt mit 6-2. Und auch im zweiten fast das gleiche Spiel, das Break zum 1-0 reichte aber diesmal und so holte sich der Deutsche gegen einen Ben Shelton, der 21 leichte Fehler machte, souverän das Match mit 6-2 und 6-4 und hat damit das Turnier in München zum dritten Mal in seiner Karriere gewonnen.
Die Anlage war schon immer eine der besten für ein Tennisturnier. Und es ist Wahnsinn, was daraus geworden ist. Und es war eine der besten Wochen, die man als Tennisspieler hier haben kann.
Ein erfolgreicher Alexander Zverev in diesem Beitrag von Florian Hecht. Und damit sind wir wieder beim Fußball. Spaniens Meister wird wohl in diesem Jahr FC Barcelona heißen, auch wenn er gestern große Schwierigkeiten hatte. Der katalanische Vorzeigeklub mit Celta Vigo lag 1-3 zurück, gewann dann aber 4-3 durch ein Tor in der 8. Minute der Nachspielzeit. Rafinha war der Schütze. Atletico Madrid ist nun endgültig raus aus dem Meisterschaftsrennen nach einem 0-1 bei UD Las Palmas und Real Madrid spielt erst heute Abend der Tabellenzweite gegen Athletic Bilbao, womit wir wieder nach Dortmund schalten zu Armin Lehmann.
Jo, so kann's gehen im Fußball. Die eine Mannschaft, die Schwarz-Gelbe nämlich, hatte so gerade das Kommando in diesem Spiel übernommen, bis auf eine gute Chance für Adeyemi, sich allerdings keine wirklich dicken Möglichkeiten rausgespielt und die optische Überlegenheit, das wissen wir im Fußball, die bringt ja nichts. Und dann passen sie defensiv aber sowas von gar nicht auf. Ko Itakura, ich sag das nochmal, der Japaner Ko Itakura, das ist der Abwehrchef der Gladbacher, der schnappt sich im Anstoßkreis den Ball und dann läuft er so ziemlich zentral in gerade Richtung einfach auf das Dortmunder Tor zu. Und er läuft und er läuft und er läuft und irgendwie stoppt ihn keiner, weder durch ein taktisches Foul oder durch einen guten Zweikampf. Dann gibt's einen kleinen kurzen Pass auf Kleindienst, der lässt prallen und dann ist Ko Itakura plötzlich völlig frei vor Gregor Kobel und macht das ganz abgezockt, rechts unten, unhaltbar für den Schweizer im Tor der Dortmunder. Netzt er ein, während jetzt Maxi Bayer da auf dem Hosenboden sitzt. Der hat sich da offensichtlich irgendwas zugezogen, muskuläre Geschichte, und deutet mit dem Kopf an, nee, bei mir geht's nicht weiter. Also das ist der zweite Nackenschlag für den BVB. Wir sind in der 27. Minute, 24. Da fiel das 1-0 durch Ko Itakura. Und so wie Maxi Bayer da im Augenblick den Kopf vehement schüttelt, geht's bei ihm nicht weiter. Wir kriegen hier auf dem Monitor nochmal das Tor eingeblendet. Also das haben sie schon großartig rausgespielt, die Gladbacher. Aber am Ende war es sogar Kevin Stöger, der den Ball klatschen ließ. Du darfst natürlich den Itakura nicht so lange so alleine in Richtung Tor laufen lassen. Den Gladbachern ist es wurscht. Die 8000 Fans vom Niederrhein feiern. Gladbach führt 1-0.
Er war ein knüppelharter und gefürchteter Verteidiger, ein raubeidiger Trainer und mit seinen Sprüchen könnte man ganze Poesiealben füllen. Heute ist Werner Lorand gestorben, der zum Beispiel über das Handyverbot in der Kabine und im Mannschaftsbus gesagt hat, wenn das Handy klingelt, kann man aus dem Bus aussteigen und wir fahren weiter. Der hat ja ein Handy und kann sich ein Taxi rufen. Heute ist Werner Lorand gestorben.
Der ehemalige Kulttrainer des TSV 1860 München starb am Ostersonntag im Alter von 76 Jahren in einem Krankenhaus in Wasserburg. Er litt an einer schweren Krankheit. Lorand hatte bei den Löwen von 1992 bis 2001 zusammen mit Präsident Karl-Heinz Wildmoser eine Ära geprägt. Er führte den TSV 1860 München von der dritten bis in die Bundesliga, zwischenzeitlich sogar in den europäischen Wettbewerb und konnte zweimal das Derby gegen den FC Bayern München München gewinnen. Auf und neben dem Platz war der rauchende, oft tobende und knallharte Lorand ein Liebling der Fans, immer wieder streitbar und einer der unverwechselbaren Trainertypen in Deutschland. Nach seiner Entlassung bei den 60ern 2001 folgten zahlreiche Trainerstationen im Ausland, etwa in der Türkei, in China oder auf Zypern. An seine großen Erfolge konnte Lorand allerdings nicht mehr anknüpfen. Sein Rentnerleben verbrachte er auf einem Campingplatz im oberbayerischen Waging am See. Neben den Löwen bekundeten auch der FC Bayern und zahlreiche Spieler und Weggefährten ihr Beileid. Lorand bleibe unvergessen.
Soweit Julian Ignatovic. Die Nachrichten hat jetzt Werner Schoninger und sportlich geht's weiter um 18.14 Uhr.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Brandenburg A10, nördliche Berliner Ringrichtung, Dreieck Havelland. Der Anschluss Birkenwerder wird wegen Bergungsarbeiten mehrfach gesperrt. Östlicher Ringrichtung Dreieck Spreeau zwischen Rüdersdorf und Erkner ist die Autobahn nach einem Unfall gesperrt, zurzeit Stau ab Hellersdorf. Und in Berlin A100 Stadtring Richtung Neukölln auf der Rudolf-Wissell-Brücke ist die rechte Spur durch ein defektes Fahrzeug blockiert. Kommen Sie gut durch.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 18 Uhr mit Werner Schoninger. Guten Abend. Papst Franziskus hat trotz seiner körperlichen Schwächung den traditionellen Segen Urbi et Orbi gespendet, der Stadt und dem Erdkreis. Den Ostergottesdienst auf dem Petersplatz in Rom hatte zuvor vertretungsweise ein Kardinal geleitet. Franziskus zeigte sich erst im Anschluss an die Messe. Aus Rom, Lisa Weiß.
Der 88-Jährige erholt sich noch von einer schweren Lungenentzündung. Der Papst hat aber die Osterbotschaft selbst vorbereitet, wenn auch nicht selbst gesprochen. In ihr hat er sich für Frieden und gegen ein allgemeines Wettrüsten ausgesprochen, für Religionsfreiheit, Gedanken- und Redefreiheit und Respekt vor der Meinung anderer.
Russland und die Ukraine werfen sich gegenseitig vor, die von Moskau einseitig verkündete Waffenruhe zu missachten. Der ukrainische Präsident Selenskyj sagte, die russische Armee wolle den Eindruck eines Waffenstillstands erwecken, versuche aber vereinzelt vorzurücken. Es habe zahlreiche Fälle von Artilleriebeschuss gegeben. Von russischer Seite hieß es ebenfalls, dass die Ukraine die Feuerpause gebrochen hat. Gestern hatte der russische Präsident Putin überraschend eine einseitige Waffenruhe ausgerufen, sie soll heute Abend enden. Mit mehreren Ostermärschen ist auch heute in Deutschland für Frieden und gegen die militärische Aufrüstung demonstriert worden. Beherrschende Themen waren die geplante Aufrüstung in Deutschland, der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und die Lage im Nahen Osten. Ein Sprecher der Organisatoren sprach von mehreren tausend Teilnehmenden. Das Ergebnis der Umfrage in der Berliner CDU zum Koalitionsvertrag ist da. Die Mitglieder gaben der Einigung mit CSU und SPD auf Bundesebene im Schnitt die Schulnote 3. Jeder zweite Teilnehmer hält die geplante schwarz-rote Koalition demnach für die vernünftigste Option, aber nur etwa jeder zehnte begrüßt sie ausdrücklich. Nach Angaben von CDU-Generalsekretärin Klein beteiligten sich gut 1.400 der 12.500 Berliner Parteimitglieder. Auswirkungen hat die Umfrage nicht. Fußball-Zweitligist Hertha BSC hat mit einem Auswärtssieg in Ulm einen wichtigen Schritt zum Klassenerhalt geschafft. Die Berliner gewannen beim Tabellenvorletzten 3:2. In der Bundesliga haben sich Augsburg und Eintracht Frankfurt 0:0 getrennt. Und zwischen Dortmund und Mönchengladbach steht es gerade 0:1. In der Handball-Bundesliga haben die Füchse Berlin den ersten Tabellenplatz gefestigt. Sie haben Hannover 37:33.